neue Pokémon-Expansion, Ghost Runner und Hyrule Warriors Age of Calamity. Das und vieles mehr jetzt bei Game Talk. Viel Spaß. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einer neuen gepflegten Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite begrüße ich Chiara. Hallo Chiara.
Hallo, hey. Oh, hallo.
High five.
Okay.
Das ging auch schnell.
Hast du gar nicht mitbekommen, ne, Elias? Ich kann nur antizipieren gerade.
Ach so. Und natürlich Wirt. Hallo zusammen.
Hey Mann.
Wie geht es euch? Gib mir ein bisschen was, Freunde. Gib mir.
Es geht uns fantastisch.
Ja, wie geht's
dir? Ihr müsst
nicht alleine lassen. Es ist nicht die sechste Stunde, es ist ein fantastischer Monat, der auf uns zukommt. Dann werden zwei Konsolen released. Es gibt noch diese kleine Nintendo-Konsole. Es kommen Spiele. Also es ist eigentlich fantastisch. Es ist alles gut.
Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich richtig, weil es heute viel zu besprechen gibt. Spiele, auf die ich mich persönlich super freue, aber die ich gar nicht so wirklich anspielen konnte. Deswegen seid ihr zwei da. On top. Also du hast Ghost Runner unter anderem gespielt, Chiara auch.
Mhm.
Und du hast unter anderem auch die Pokémon-Expansion gespielt.
Genau, die zweite Pokémon-Expansion, die jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Wochen her ist. Aber ich hatte es vergessen zu erwähnen, dass ich sie gespielt habe, weil die leider so semi war.
Dazu gleich mehr. Ich habe noch Hyrule Warriors Age of Calamity gespielt. Dieses neue Musou-Spiel von Nintendo, respektive
Tecmo, ne?
Tecmo, genau. Wie heißen die?
Tecmo, oder?
Tecmo.
Oder
Team Tecmo Kai? Tecmo Kai?
Tecmo Kai, aber ich glaube von Team Ninja, ne?
Team Ninja, den Namen habe ich gesucht. Genau, das ist ein neues Spiel von denen. Das habe ich mir ein klein wenig angeschaut. Darf aber noch nicht zu viel verraten, weil das Review-Embargo, glaube ich, erst in einer Woche ist.
Erzähl was von der Demo.
Von der Demo kann ich natürlich was erzählen und noch ein bisschen mehr, aber dazu dann auch gleich mehr. Ich wollte erstmal die Leute erstmal vernünftig begrüßen, weil wir haben nicht nur Spiele, die wir uns heute anschauen oder besprechen wollen, sondern natürlich auch ein, zwei News. Die größte News, glaube ich, die es am Wochenende gab, ist die Tatsache, dass Mass Effect zurückkommt. Mass Effect, quasi so das schlecht gehütetste Geheimnis überhaupt, dass eine neue Remake-Collection kommt. Aber, und das hat mich überrascht, sollen neue Charaktermodelle zu sehen sein. Es soll nicht nur so eine lieblose Portierung sein, sondern sie wollen halt wirklich, es soll auch kein 1:1 Remake werden, wie wir es bei Demon's Souls gesehen haben, sondern das soll so ein Mittelding sein. Bisschen Remake, ein bisschen Portierung, aber endlich Mass Effect, die Urtrilogie für die neuen Konsolen. Und da wollte ich erstmal bei euch horchen. Findet ihr das geil? Ist Mass Effect für euch noch ein Thema nach Andromeda oder ist das Thema durch?
Ich glaube, für Chiara ist es sehr, sehr wichtig.
Ja, ist das so?
Das ist ein bisschen übertrieben. Also Andromeda habe ich tatsächlich abgebrochen, weil es mir nicht so gefallen hat. Und das, was ich so gehört habe, ist ja ein Remaster. Und da war ich erstmal so ein bisschen vorsichtig und dachte mir, ja, wer weiß, bei EA und Remaster hat man ja nicht immer so geile Erfahrungen gemacht. Ist okay, aber es hat nichts Weltbewegendes. Was du jetzt so erzählt hast, das klingt ja eigentlich schon viel besser. Aber so, was ich gelesen habe, war, ja, man wird wahrscheinlich so ein paar Sachen verbessern, aber halt auch nicht ultra.
Genau, also das wird, wie gesagt, es wird kein Remake. Also wenn man darf jetzt kein Level von à la Demon's Souls auf der PS5 erwarten, sondern vielmehr, das soll schon eine Portierung sein, aber sie wollen sich halt Mühe geben. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art so eine High-Res-Mod für den PC. Also, dass halt Charaktermodelle angepasst werden, so an aktuelle Technologie.
Also die PC-Version wird geportet.
Naja, also das wäre, glaube ich, schon wieder zu einfach. Man kann natürlich viel rumspekulieren, das nervt mich eigentlich schon fast, dass das wie ein Gerücht wirkt.
Mhm.
Aber was im Blogpost von Electronic Arts zu lesen gab, heißt, dass es neue Charaktermodelle geben wird, dass sie es nicht 1:1 remaken werden, sondern das soll eine Portierung werden, aber dass sie versuchen werden, ein paar Sachen zu optimieren, an heutige Standards anzupassen und so dem Ganzen halt noch ein bisschen mehr Wertigkeit geben. Und ich persönlich finde das echt cool, weil die Spiele, also sowohl 1, 2 und 3, finde ich allesamt geil. Auch 3 mit dem verschassten Ende. Ich fand das Ende gar nicht mal so schlecht. War jetzt nicht perfekt, aber für mich war so viel mehr so, ja, ist fast abgedroschen, aber so die Reise war so ein bisschen das Ziel.
Das sage ich auch immer.
Ja, aber es ist halt so. Also ich habe echt eine richtig gute Zeit gehabt. Sie haben die Landung nicht perfekt hinbekommen. Aber
von welchem Ende reden wir? Reden wir denn von dem Ende vor dem Patch oder nach dem Patch?
Ich hab das Patch-Ende nicht mal gespielt.
Ah, okay.
Aber die Enden sind ja an sich immer noch gleich, die haben nur was hinzugefügt. Also das ist jetzt auch kein großer Unterschied.
Also ein bisschen halt. Also.
War das nicht so, dass sie nur eine Farbe nochmal extra reingehauen
haben? Nee, das war ja bei den, es gab ja irgendwie vier verschiedene Enden. Ja, oder? Es gab ja halt das rote, das blaue, das grüne Ende, sag ich jetzt mal so.
Und dann
gab es ja noch dieses apokalyptische Ende. Genau, ich schieße ein Kind ins Gesicht.
Ja, ja.
Naja,
grundsätzlich finde ich es auch gut. Die Sache ist, ich hätte ein Remake besser gefunden. Mass Effect 1 ist so schlecht gealtert, das hätte noch viel mehr Arbeit verdient, viel mehr Verbesserungen und einfach so auf die neuen Standards getrimmt. Das glaube ich halt nicht, was passieren wird, aber für Fans, so wie mich, die einfach nochmal zurück in die Nostalgie wollen, für die ist das halt geil.
So, pass auf, aber jetzt kommt die Frage, die ich euch unbedingt stellen wollte. Es gibt wieder leider nur Gerüchte, wenn es mittlerweile bestätigt ist, lieber Chat, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne schreiben, da würde ich mich freuen. Aber es heißt wohl, dass das Urteam, also die halt wirklich an der Haupttrilogie gearbeitet haben, dass sie an einem neuen Spiel arbeiten. Also Mass Effect Andromeda, das war ja ein komplett anderes Team. Und jetzt heißt es, dass die Veteranen der ursprünglichen Trilogie wieder an einem neuen Spiel arbeiten. Und ich persönlich finde das zum Beispiel geiler, als jetzt zu sagen, okay, arbeitet jetzt einfach wieder an einem Remake, sondern ich möchte, dass die Entwickler, die damals halt so viel Arbeit und Zeit in diese Trilogie gesteckt haben, dass sie ein neues Spiel entwickeln. Geht euch das genauso? Oder sagt ihr, ey, fuck it, keine Experimente, ich will nur noch das, was ich lieben gelernt habe und that's it.
Also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn die jetzt sagen, okay, wir machen jetzt ein Remake und ein komplett neues Projekt, weil das Remaster können sie ja natürlich outsourcen. Das heißt ja nicht, dass das alte Team dran mitarbeitet, dass da jetzt vielleicht andere sitzen. Das ist zum Beispiel wie mit Demon's Souls. Das ist ja nicht das uralte Souls-Team, was es macht, sondern es ist ja Bluepoint, was es macht. Und das kann ja auch sein, ey, die machen geile Ports oder geile Portierungen, eine neue Version oder eine etwas reinterpretierte Version. Kann ja ganz cool sein, ist ja auch ganz vollkommen in Ordnung. Das finde ich halt ein bisschen interessanter, als wenn die es jetzt 1:1 remaken wollen. Weil warum soll ich das 1:1 nochmal spielen, wenn ich es einfach...
Naja, weil es Kiara gerade gesagt hat, das ist einfach so eine Art Nostalgie-Ding. Ich meine, Demon's Souls wird ja auch so sein. Also bei Demon's Souls hat man ja lange gedacht, ey, die werden diesen letzten Arkstone werden sie nochmal rausholen und sie werden auf Basis alter Entwicklerkonzepte werden sie halt wirklich diese letzte Welt bauen, die es im Hauptspiel leider nicht mehr gegeben hat. Aber das gibt's ja auch nicht. Und trotzdem haben alle Bock, Demon's Souls wieder zu spielen.
Also für mich war es halt eher, es wird nachgeholt. Bei mir ist es, wenn ich Mass Effect denke, da hat Kiara schon auf den Punkt gebracht, Teil 1 ist richtig schlecht gealtert, weil da wussten sie noch nicht, was sie werden wollen. Wollen sie jetzt ein Shooter sein oder wollen sie ein Rollenspiel sein? Weil es da immer noch diese DNA von Knights of the Old Republic drin ist. Mhm. Und wenn ich jetzt denke, okay, wenn ihr jetzt Mass Effect 1 genauso macht wie 2 und 3, finde ich es ein bisschen interessanter, weil es ein bisschen actionreicher war und da immer noch die Rollenspielkomponente vorhanden war. Dieses Duck-and-Cover-Shooter-Ding, was mit Gears etabliert wurde, wurde dann auch bei Mass Effect 2 dann eingeführt und bei 3 war es ja noch actionreicher.
Wie siehst du das, Kiara?
Also wie gesagt, ich finde, man müsste eigentlich Mass Effect 1 komplett nochmal umgestalten. Die ganzen Entdeckungsmissionen auf dem Planeten waren halt irgendwann mal super langweilig. War immer das Gleiche, es waren immer dieselben Gebäude. Also ungelogen, es ist einfach nur Copy-Paste. Und gleichzeitig war die Fahrt mit dem Mako auch echt nicht schön. Man hat versucht, auf irgendeinen Berg zu kommen. Dann hat es nicht geklappt.
Das Planetenscan, oder?
Ja.
Das Planetenscan in 2 war gar nicht so schlecht.
Das hat zumindest keinen großen Teil eingenommen. Bei Mass Effect 1 war es ja wichtig. Vor allem, wenn du diese Loyalitätsmission machen musstest, weil Garrus irgendwem da nochmal eins auswischen möchte oder sowas, dann musst du da irgendwo Infos sammeln, Planeten durchsuchen. Oh, das war schrecklich. Das müsste man alles ändern. Und ich glaube, das ist einfach zu viel Arbeit für EA und denken sich, ach, die Leute kaufen es auch einfach nur als Remaster. Ja. Und ich denke, das ist einfach nur der Grund.
Ja, stimmt. Die Frage ist, warum keine Switch-Version?
Willst du das wirklich auf der Switch spielen?
Warum nicht? Bei mir ist es mittlerweile so, bei diesen ganzen Remakes, Remaster, warum gibt's keine Switch-Version? Weil das sind ursprünglich immer Xbox 360, PS3-Titel. Das heißt, die Switch kann es locker.
Naja, aber sie wollen ja nicht einfach nur eine Portierung machen, sondern das soll ja so ein bisschen, naja, wie gesagt, Die wollen da ein bisschen Mehrwert schaffen, indem sie halt verschiedene, eventuell auch Texturen hochpacken, wie gesagt, die Charaktermodelle.
Wir reden von EA.
Naja, so haben sie es zumindest geschrieben und man soll denen schon so viel, also wenn sie es schreiben und sagen, dann will ich denen halt so
weit vertrauen. Ich will denen auch natürlich glauben.
Und deswegen, natürlich wäre das smart, das auf der Switch, also zumindest so die Hauptteile einfach zu portieren auf der Switch, weil das funktionieren würde, theoretisch. Aber, I don't know, ich bin grundsätzlich dafür, dass, also ich fand diese News, dass das Remake kommen wird, also das Remake, das Remaster/Remake für die...
Nennen wir sie die Legendary Edition.
Legendary Edition, vielen Dank. Die fand ich gar nicht mal so interessant. Ich fand das viel interessanter, dass das Veteranenteam halt an einem neuen Spiel arbeitet. Und da ist so die Glühbirne über den Kopf aufgegangen. So, oh, okay, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz, ganz interessant sein könnte. Aber das liegt doch alles in der Zukunft.
Wann das genau
erscheinen wird, das können wir euch leider noch nicht sagen. Aber wenn es denn soweit sein sollte, werdet ihr das spätestens hier im Game Talk erfahren. Erfahren werdet ihr auch, wie Ghost Runner sich spielt, wie Pokémon Expansion sich spielt und natürlich auch, wie Hyrule Warriors Age of Calamity sich hält. Das und vieles mehr nach nur einem einzigen Spot. Bis gleich.
Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
Alright, das soll's zu Mass Effect, wie heißt sie? Legendary Edition?
Legendary Edition.
Legendary Edition gewesen sein. Ich möchte jetzt zu einem Spiel kommen, das ihr beide gespielt habt, und zwar
Ghost Runner.
Ghost Runner. Chiara hat's durchgespielt. Hast du es auch durchgespielt?
Nee, noch nicht. Aber das Interessante ist, ich habe angefangen, sie hat's danach gespielt. Und wenn ich jetzt spiele, sehe ich ihren Score und versuche, den gerade zu knacken.
Ich weiß nur, dass du mir, Viet, letzte Woche geschrieben hast und gemeint, Elias, du musst es spielen. Das ist richtig geil. Ich habe das bisher null auf dem Schirm gehabt. Erzählt mir, warum muss ich das spielen?
Ich würde sagen, Viet fängt an, weil ich glaube, ich kann noch ein bisschen mehr sagen, weil ich es ja durchgespielt habe.
Also erstens ist es... Es ist eigentlich wie Katana Zero beziehungsweise wie Hotline Miami vom Spielprinzip her, aber nur aus der First-Person-Perspektive und gerade das macht es dann sehr interessant, weil du dann in den Raum reinkommst, versuchst dann hier alles zu gucken, wie das dann funktioniert, versuchst dann hier zu sliden, da zu sliden, zum Gegner zu kommen und die dann alle zu erledigen, um in den nächsten Raum zu kommen. Eigentlich mehr ist das theoretisch nicht, aber alles in einer schicken Verpackung. Es sieht sehr, sehr gut aus optisch, spielt sich auch... von der Steuerung her nahezu flüssig und finde ich sehr smooth, bis auf eine Sache. Zeitlupe und Dash liegen auf einem Button.
Ah, okay.
Da komme ich noch nicht ganz gut rein, weil das bringt mich manchmal auch noch so in Situationen, wo ich denke, Alter, ich brauche den Dash und nicht gerade die Zeitlupe oder ich brauche gerade die Zeitlupe und nicht den Dash.
I see. Gibt's das für Konsolen auch?
Ja, gibt's auch für Konsolen.
Okay.
Genau. Ja, also ich fand das tatsächlich nicht so das Problem. Ich muss aber auch sagen, Viet hat mit Maus und Tastatur gespielt. Ich habe mit Controller gespielt. Und für mich war das super easy, einfach kurz RB drücken und dann ist es ein Dash. Und wenn ich länger gedrückt halte, dann ist es Zeitlupe, aber dann auch nur in der Luft. Wenn man am Boden ist, dann ist das einfach immer nur ein Dash. Und auf jeden Fall, bei Ghost Runner ist es so, man spielt eben den Ghost Runner, der wacht irgendwie auf und hört eine Stimme in seinem Kopf und denkt sich, ja, hey, ich kenne dich nicht, aber ich vertraue dir mal und mach alles, was du sagst. Also
wie die
Story ist, ja, die Story ist halt echt nicht unbedingt sehr innovativ, nicht sehr originell. Und denkst dir auch, warum machst du das? Warum vertraust du einfach einer Stimme, die plötzlich in deinem Kopf ist? Dann fängt man halt an, sich durch die Gegend zu metzeln und will erfahren, was eigentlich passiert ist, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und ja, das entfaltet sich immer mehr. Man muss nicht unbedingt so krass drauf achten. Ich muss sagen, das hat mich nicht sonderlich interessiert, weil an sich ist es klar, worauf es hinausläuft und um was es geht. Aber was Viet schon meinte, die Steuerung und das Gameplay macht ultra Spaß. Die Steuerung ist recht präzise. Es gibt ein, zwei Momente, wo er mal nicht wallrunnen möchte oder nicht so von der Wand abspringen möchte, wie man es eigentlich will. Und diese Kombination dann, einfach mehrere Kills auf eine coole Art und Weise hintereinander auszuführen, macht halt mega Bock. Man kriegt nämlich mit der Zeit Spezialfähigkeiten, die man dann lernt, in der virtuellen Realität, nenne ich es jetzt mal. Diese Passagen sind allerdings recht langweilig, da haben sie sich nicht sonderlich Mühe gegeben, man kann eigentlich nur gerade auslaufen, ein paar Dinge einsammeln und dann hast du die Fähigkeit gelernt. Und das war so ein bisschen Minuspunkt für mich, aber grundsätzlich alles andere drumherum hat super funktioniert. Man muss nicht unbedingt die Spezialfähigkeiten alle nutzen. Die haben auch einen Cooldown übrigens. Ich habe es auch teilweise, habe ich 5, 6 Level durchgespielt, habe immer nur eine Fähigkeit genutzt. Aber es gibt natürlich Leute, die vielleicht Dishonored spielen und die kombinieren gerne alles Mögliche zusammen. War ich jetzt nicht so der Mensch. Ich dachte mir, hey, eigentlich reichen meine Grundausrüstungen, um voranzukommen. Und da gibt es noch eine andere Fähigkeit, so eine Art Inventarprinzip, um noch ein paar Upgrades zu bekommen für die Fähigkeiten, die man aktuell hat. Da gibt es zum Beispiel die Map, dann kannst du dir anzeigen lassen, sind da irgendwo Sammelobjekte in der Nähe. Du kannst sagen, dein Cooldown von der Fähigkeit läuft ein bisschen schneller ab. Und wenn du dich dafür was entscheidest, siehst du dann so Blöcke und diese Blöcke kannst du dann auch so ein Grid drauflegen. Und dieser Grid ist nicht komplett freigeschalten. Du musst also ein bisschen Tetris-mäßig gucken, okay, wie viele Blöcke, die ich gerade brauche, also wie viele Upgrades, kann ich denn da rein platzieren? So ein bisschen wie bei Resident Evil kann man sich das vorstellen, wo du dann auch gucken musst. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Das kann man dann alle so hinlegen, wie man es gerne hätte, was eigentlich zum Spielstil einfach passt. Ein anderer kleiner Minuspunkt ist, es ist schon sehr anspruchsvoll, macht Bock, ist jetzt aber auch nicht so ultra schwer. Man kommt nie wirklich in diese Frustebene. Aber es ist schon teilweise Trial and Error. Dann kommt ein neuer Gegnertyp und du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie trete ich jetzt gegen den an. Du musst einfach hinrennen, gucken, was hat er für Fähigkeiten, was kann ich jetzt dagegen machen. Und meistens stirbst du natürlich, weil ein Treffer ist tot und fängst von vorne an. Ja, das war so ein bisschen Minuspunkt, aber sonst der Flow, der macht einfach so Bock. Und wenn du dann ein Kind nach dem anderen verführst nach dem Wallrun und dann hast du da diese Zeitlupe, fühlst du dich einfach wie der krasseste Mensch ever.
Bist du in diesen Trotzmodus gekommen, den ich manchmal bei Hotline Miami habe, wo man immer in den gleichen ersten Gegner reinrennt und stirbt und das ungefähr 6-mal macht, bis man feststellen muss, okay, einmal durchatmen, locker werden und dann kann man nochmal ran?
Ja, das ist ja meistens so, dass am Anfang hat man dann mit dem ersten Gegner kein Problem.
Ja,
dann hängst später. Du irgendwo anders und dann spielst du das irgendwie 10-mal und plötzlich macht dir der erste Gegner Probleme.
Genau,
und die anderen dahinter nicht mehr. Ja, das passiert auch. Aber okay. Du hast so viele Möglichkeiten, weil eigentlich ist schon dieses Springen und Zeitlupe drücken ein bisschen OP. Mhm. Aber also, mit der Zeit kommen neue Gegner und dann musst du dem wirklich andere Sachen einfallen lassen.
Das finde ich auch ganz gut bei Ghost Runner, weil diese Räume, wo man reinkommt, die sind immer recht groß. Man kann immer auf verschiedene Wege dann halt die Gegner abklappern, weil man muss nicht immer den gleichen Weg nehmen. Man kann auch einfach mal, man sieht ja hier, du hast den Wallrun, du hast diesen Enter-Haken, du kannst einfach mal in eine andere Richtung laufen und sagen, okay, gut, ich mache jetzt mal einen anderen Gegner erstmal. Oder ich gehe erstmal auf die andere Seite des Raumes und versuche es dort, bevor ich dann jetzt den ersten Gegner oder den zweiten dann nochmal mache.
Okay, das hört sich jetzt ganz danach an, dass es so ein reines Flow-Spiel ist. Also so wie ihr das mir beschrieben habt, musste ich irgendwie an Doom mich erinnern. Weil das stellenweise auch so parallel, auch wenn ich das hier so sehe, dass du so irgendwann so viele Bewegungsmöglichkeiten hast, sei es in der vertikalen als auch in der horizontalen, dass du einfach ein krasser Motherfucker bist am Ende. Und du dann so innerhalb kürzester Zeit auch möglichst viele Kills machen kannst, dich schnell bewegen kannst. Und hier scheint das auch der Fall zu sein. Meine Frage wäre, hier läuft es halt ultra flüssig und schön. Habt ihr das auf der Konsole mal ausprobiert? Ist das auch so oder muss man sich damit mit 30 Frames irgendwie zufrieden geben?
Ich kann es nicht sagen.
Die Frage kann ich auch nicht beantworten. Okay. Ich habe am PC gespielt.
Weil das, also sowohl Doom, das lief ja mit 60 Frames auf den Konsolen, also auf der Switch jetzt nicht, aber auf der PS4 zumindest und soweit ich weiß, Xbox auch. Und da hat das halt sehr stark davon profitiert und ich hoffe es, vielleicht kann das jemand im Chat beantworten, dass das auf der Konsole, was Ghost Runner angeht, auch der Fall ist, weil davon profitieren solche Spiele so immens, wenn du so ein Flow-Gameplay hast, dass das halt auch möglichst smooth auf allen Plattformen läuft. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht so lang, oder?
Wie lange hast du gebraucht?
Es sind so 6 bis 8 Stunden. Ich glaube, ich habe 7 Stunden gebraucht, deswegen.
Ach, krass, okay.
Also, How Long to Beat 6 Stunden, ich habe so 7 gebraucht.
Okay.
Es hat übrigens auch DLSS, was ich aktiviert habe, aber ich muss sagen, bei dem Spiel habe ich keinen großen Unterschied gemerkt.
Für die Leute, die nicht wissen, was das ist?
Das war doch die Funktion, wo du, glaube ich, mit einer. Was war das nochmal genau?
Also wenn du die Auflösung niedrig, du kannst das Spiel auf einer niedrigeren Auflösung machen und das Spiel hat, also die Grafikkarte wird durch die KI das Spiel so hochrendern, als wäre es 1080p. Ah. Also du kannst zum Beispiel sagen, ey, ich spiele es auf 27p und dann rendert es hoch auf 1080p und das sieht dann fast genauso aus. Also da gibt es sehr viele Beispielvideos im Internet, die sind einfach krass, wie das funktioniert. Yeah? Also zum Beispiel hat jemand Death Stranding, weichen kurz aus, Death Stranding auf 360p gespielt, also so eine große Auflösung. Und er, durch DLSS hat er es dann auf 1080p gebracht und es gibt fast keinen Unterschied.
Ja, Sorry, wahrscheinlich wisst ihr das nicht, aber wie funktioniert das? Läuft das über die Grafikkarte oder über die Cloud? Was ist das?
Über die Grafikkarte läuft das. Ach, das ist eine Funktion, die, glaube ich, bisher nur Nvidia hat, oder?
Mm, ja, soweit ich weiß krass. Schon.
Okay, das wusste ich nicht.
Aber das ist jetzt so Michael Reinkel-Valentin-Territorium.
Genau, wir wollen uns da jetzt nicht zu sehr hineinwagen, aber nur kurz erwähnen.
Das ist ganz witzig. Also ich spiele ja so gut wie nie auf dem PC, deswegen ist das komplett new für mich. Deswegen abgefahren. Sehr, 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 sehr cool. Wie viel kostet Ghost Runner, damit wir das abschließen?
Ich glaube 30€. Kann jemand nebenbei schnell gucken oder soll ich einfach mal?
Mach du mal schnell. Ich versuche es. Mit einer Hand geht es nicht so gut.
Ja, 30€.
30.
Es gibt auch eine Demo, falls man sich noch nicht sicher ist. Auf Steam.
Alles klar.
Also 30 ist vollkommen in Ordnung mit dem Spiel. Das ist, da macht man nichts Falsches.
Alles klar, das soll es zu Ghost Runner gewesen sein. Ich möchte direkt mit dir weitermachen. Danach würde ich mir ganz gerne ganz kurz über die State of Play sprechen. Da gab es so aus dem Nichts am Wochenende eine. Da gab es so eine kurze Gameplay-Übersicht zu Demon's Souls. Die würde ich mir gleich nochmal ansehen. Aber bevor wir das machen, wird ganz kurz zu Pokémon Expansion. Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Monaten hier saßen und da hast du mir den ersten Teil, oder da haben wir zusammen den ersten Teil gespielt sogar.
Genau, ja.
Da haben wir kurz reingeguckt und da war okay, zumindest war so dein Eindruck, dass er maximal okay ist. Jetzt ist die zweite Expansion rausgekommen und das soll ja eigentlich so der chunky Teil des Ganzen sein, mit neuer großer Story, mit neuen legendären Pokémon und so weiter und so fort. Du hast es gespielt, ist es das Geld wert?
Genau, das ist die Kronentundra. Es ist nett. Es ist wie die letzte Expansion, es ist nett, aber ein bisschen umfangreicher, weil die Tundra halt einfach mehr zu bieten hat als die letzte Insel. Ich weiß gar nicht, wie es war. Ich glaube, es war die Rüstung, die Rüstinseln. Das war ja mehr so auf Martial Arts ausgelegt. Du hast am Ende die zwei Türme und konntest dann entscheiden, was aus diesem einen Bären-Pokémon wurde.
Yeah.
Und dann hattest du dann noch so Fetch-Quests, wie sucht Dick das und so. Ja, dann hier und da ein bisschen da.
Der Schwerpunkt lag so auf Kampf, oder?
Der lag auf Kampf und halt auf eine größere Gegend, wo du da noch die Kamera frei drehen konntest.
Ach ja, stimmt.
Und das war ja so ein bisschen wie die wie heißt nochmal diese Region, die jetzt bei Schwert und Schild neu dazugekommen ist? Diese Area?
Die Wild Area?
Die Wild Area, genau. Ist komplett so. Dein Pokémon läuft jetzt hinterher wie bei Soul Silver und Heart Gold und in anderen Teilen. Und in der neuen Region ist es zwar immer noch so, aber ein bisschen mehr auf Story gelegt. Da wurde jetzt ein bisschen erzählt über ein Gottgötter-Pokémon, das irgendwie vergessen wurde. Und musst dann einfach auch eigentlich nur Fetch-Quests machen. Du läufst da von links nach rechts, sprichst mit den Leuten, versuchst dann irgendwie dieses Pokémon zu beruhigen und am Ende fängst du einen Gott. Es ist immer das Gleiche. Es ist
alles wie immer.
Es ist so, oh, das ist der Erntegott und so, wir haben ihn alle vergessen und verehrt. Und jetzt frag mal die Menschen im Dorf, ob sie sich noch an dieses Pokémon erinnern. Und so, ja, die erinnern sich noch an dich, aber du bist irgendwie so mystisch, keine Ahnung. Die denken, du wärst einfach nur so eine Legende. Und keiner glaubt so richtig an dich. Und dann versucht man das dann so ein bisschen herzustellen. Und das Lustige ist, am Ende fängt man das Ding. Das ist ein kleiner Spoiler jetzt, aber es ist Pokémon. Es ist jetzt, was das Gute an dem Spiel ist, sehr viele legendäre Pokémon werden wieder eingeführt. Okay. Also die drei legendären Vögel sind wieder dabei, aber in neu interpretierter Form. Und die sind halt so zu jagen wie die drei legendäre Biester.
Ich sag Hunde.
Ich würde auch Hunde sagen, aber wir wollen ja niemanden verärgern, ne? Wir nennen sie mal Biester. Das ist dazu gekommen und es gibt dann halt auch so eine Art, ich weiß nicht, wie dieses System nochmal heißt, aber es gibt so eine Art Raid, wo du dann halt jetzt legendäre Pokémon fangen beziehungsweise sogar Shinies sammeln kannst. Also du kriegst dann, du kennst ja noch diese Dynamax-Kämpfe, ne? Yeah. Die du dann hier gemeinsam mit Freunden machen konntest. Das kannst du jetzt immer noch machen, aber du machst es dann durch so ein Tunnelsystem und kriegst dann Leih-Pokémon.
Oh, okay.
Diese Leih-Pokémon benutzt du dann für die Kämpfe und besiegst dann ein Pokémon nach dem nächsten. Am Ende des Tunnels kommst du dann zu einem legendären Pokémon oder einem sehr starken Pokémon und musst es dann besiegen und kannst es dann fangen. Und alle Pokémon, die du dazwischen gefangen hast, kannst du eventuell einen davon behalten oder du hältst dann das Pokémon, was ganz am Ende ist. Das ist.
Ach, du musst dich am Ende entscheiden.
Du musst dich entscheiden. Du kannst nur eins von den ganzen Pokémon fangen, die du dort gesehen hast. Okay. Und das ist ganz nett. Es gibt noch eine Sache, die fand ich sehr gut, die hinzugefügt wurde. Und zwar, es gibt Tunnel, die jetzt einfach nicht nur vorne rein und hinten wieder rausgehen, sondern du gehst rein und du irrst dich da erstmal ein bisschen herum.
Richtige Dungeon?
Ein richtiges Dungeon, ein richtiger Dungeon.
Das war leider das größte, so die größte Enttäuschung, die man bei Schwert und Schild hatte. Es sah zwar alles halbwegs okay aus, wenn man sich ein bisschen näher mit dem Spiel beschäftigt hat, hat man auch schnell gesehen, okay, so der Lack, das Spiel ist nicht mehr raus und der Lack ist schon halb ab. Aber das Schlimmste war halt so, dass das Game Design, das ist halt so unfassbar schlauchig war. Nicht so schlimm wie bei Pokémon Sonne und Mond, fand ich.
Ja.
Aber trotzdem, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich hab's eine Zeit lang echt gerne gespielt. Also das Hauptspiel, aber es lässt mich, wenn ich jetzt so zurückdenke, lässt es mich ungewohnt kalt. Und ich habe eigentlich, als die Expansions angekündigt wurden, ich erinnere mich, da saßen wir alle im Hängi zusammen. Zu 6 oder zu 7 kannst du dir heute auch nicht mehr vorstellen. Und da haben wir uns das alles angeguckt und es sah eigentlich ganz geil aus mit den neu interpretierten Vogel-Pokémon und alles. Aber nee. Ja.
Also das einzig Gute tatsächlich
ist
mir
leider zu egal.
An der neuen Expansion ist tatsächlich der Forscherdrang. Also du hast eine große Welt, eine große Insel jetzt, ein Teil
aber
der Insel.
Hast du den wirklich, und diesen Forscherdrang?
Ja, wenn du das jetzt wirklich aktiv spielen würdest, würdest du sagen, okay, ich will jetzt mal hier gucken, wo es hier noch verschiedene Pokémon gibt. Es gibt verschiedene Tunnel. Es gibt die Möglichkeit, andere Pokémon zu fangen, wenn du irgendwo hingehst, um da mal ein bisschen nachzuschauen. Bei dem alten Teil, bei Schwert und Schild, bei dem Hauptspiel war es wirklich so, hey, ich habe irgendwie gar keine Lust, da nachzuschauen, weil du siehst zum Teil alles. Und ich weiß nicht, ich hätte nie gedacht, dass die Marke Pokémon mich irgendwann mal wirklich enttäuscht. Und das hier, ist halt die Sache,
genau,
das Spiel ist zu veraltet. Da sind so viele Elemente drin, die in aktuellen Rollenspielen oder sogar in Rollenspielen vor 10 Jahren schon implementiert wurden. Und das fehlt im Pokémon.
Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist...
Wir sind nicht die Zielgruppe!
Wir sind erwachsen. Wird. Wir sind erwachsen.
Wir sind nicht mehr die Zielgruppe.
Das ist richtig.
Das bricht mir das Herz.
Aber was muss passieren, damit Pokémon uns noch irgendwie hookt? Chiara, war Pokémon für dich jemals ein Thema?
Nee, nicht wirklich.
Was?
Ich hatte... ich hab das
Chiara
schon ein paar
war
Mal
schon
erzählt.
Vor uns erwachsen.
Nein, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich habe zwar als Kind Pokémon geguckt, aber ich durfte ja keine Videospiele spielen und ich habe mein erstes Pokémon-Spiel mit 18 bekommen.
Ach,
von
stimmt,
einer Klassenkameradin.
Ja.
Und da habe ich auch nur Shiggy hochgelevelt und dann habe ich nur mit Shiggy gespielt, weil also mit Turtok dann, weil ich dachte, naja, stark genug, warum soll ich andere jetzt hochleveln?
This
also,
is the way.
Ja. Also, ich glaube, so spielt man auch Pokémon falsch. Aber was ich mich frage ist, also zwei Dinge. Ich habe aber auch gehört, dass ganz ehrlich man sich auch keine Mühe mehr gibt bei Pokémon mit den Videospielen. Also ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass ihr ein bisschen älter geworden seid. Und zweitens, kann man jetzt mittlerweile alle Pokémon spielen bei Schwert und Schild oder packen die jetzt alle in die DLCs ein?
Also so viel ich weiß, sind noch nicht alle da. Also es gibt super viele mittlerweile, die mit dem Patch nachgeschoben wurden, der leider kostenpflichtig ist. Das muss man auf jeden Fall auch dazu erwähnen. Aber so viel ich weiß, wurden noch nicht alle nachgeliefert. Aber ich weiß es, ich habe so das Gefühl, dass das so eine sehr laute Minderheit, die unbedingt alle Pokémon sammeln will. Aber machen wir uns nichts vor, 90% der Spielerinnen und Spieler, die, keine Ahnung, die sind happy mit dem, was die haben. Aber jetzt, ich will niemandem zu nahe treten. Das ist natürlich, ist viel Arbeit, die ganzen Modelle zu animieren und alles. Aber ich steck da nicht drin, keine Ahnung, vielleicht ist es das auch nicht. Und die verarschen uns und wollen einfach nur die Kohle aus den Leuten ziehen. Aber da kann man letzten Endes nur spekulieren. Ich persönlich finde es nicht so schlimm und ich kann letzten Endes nur für mich sprechen. Ich finde es viel schlimmer, dass die Serie an sich einfach nicht sich weiterentwickelt und dass du das Gefühl hast, dass man viel zu sehr auf der Stelle tritt, dass es keine großartigen Neuerungen gibt. Diese Wild Area war ein echt cooler,
das war ein guter
cooler Ansatz, genau, dass du dich ein bisschen austoben konntest, dass du da auch so höherleveligere Pokémon gesehen hast, dass du da auch neue Ansätze gefunden hast, wie du deine Teams zusammensetzen kannst. Aber das war echt noch nicht alles. Also vor allem so storymäßig. Natürlich, ey, die Kernzielgruppe ist nach wie vor die 7- bis 15-Jährigen wahrscheinlich. Aber trotzdem, man schafft's ja auch, also keine Ahnung, wenn ich mir so ein dummes Beispiel, aber wenn ich mir Pixar anschaue, das sind auch Kinderfilme, aber die schaffen's ja auch irgendwie, die Brücke zu schlagen, dass das auch Erwachsene irgendwie cool finden und interessant finden. Und sowas Ähnliches, ich will gar nicht ein Hardcore krasses ab 18 Pokémon haben, sondern einfach nur nochmal ja, so ein Spiel oder Ansätze, die zeigen, ey, wir denken auch an die Leute, die das vor 15 oder 20 Jahren gespielt haben.
Ja, das ist bei mir genauso. Ich denke mir einfach so, die Charaktere sind total belanglos. Du kannst dich an keinen daneben oder deinen Hauptcharakter erinnern. Bei den alten Pokémon-Spielen war es einfach so, du hattest so wenig, dass du so viel reininterpretiert hast. Und mittlerweile ist es halt so, nee, also das geht einfach nicht mehr. Da ist halt so viel schon gezeigt und denkst dann so, ist total langweiliger Charakter. Warum? Die Story ist auch mega langweilig. Es ist total belanglos. Wow, es ist jetzt eine Hooligan-Gruppe, die jetzt dein Gegner ist. Also nicht mehr so eine böse Organisation und so. Und was ich noch schlimmer finde, ist, dass, also die größte Neuerung ist einfach, dass der Random Encounter weg ist. Dass du die Pokémon jetzt siehst, die du fangen kannst.
Was?
Und das kann nicht sein, dass es...
Zugegeben ist aber ziemlich cool.
Das ist ziemlich cool, aber das machen RPGs oder JRPGs schon seit 15 Jahren. Yeah. Das gibt's schon seit Grandia 2. Also, ich nehme das als Beispiel, weil ich kein älteres Beispiel gerade mir einfällt.
Ja, wir können viel rummeckern. Fakt ist, hat sich über fast 20 Millionen Mal verkauft.
Hey! Ihr solltet einfach zu Persona wechseln, da kann man auch
Spielchen sammeln. Das ist auch so ein Ding. Ich habe ja Persona 5 gespielt, ne? Und keine Ahnung, vielleicht der ein oder andere Mensch da draußen erinnert sich vielleicht dran. Wir, Gregor und ich, wir haben hier eine Runde damals, eine Game Talk Spezialfolge gemacht, die hieß, wir hassen eure Lieblingsspiele. Eine meiner Lieblingssendungen überhaupt, die ich hier gemacht habe. Und da habe ich genannt, Persona 5, wollte das unbedingt spielen, hab mich so darauf gefreut, war so enttäuscht am Ende, weil das Spiel nicht mir das gegeben hat, was ich haben wollte. Dann habe ich mir gedacht, okay, fuck it. Und dann, das Schlimmste, nach 88 Spielstunden ist mein Spielstand kaputt gegangen. Also ich konnte es nicht mal zu Ende spielen, nach 88 Spielstunden. Da habe ich mir gedacht, okay, fuck it, scheiß drauf, ist abgehakt, nächster Persona-Teil, wenn er irgendwann in 15 Jahren kommt. Dann kommt Persona 5 Royal, ich leg's rein, Schnitt, platiniert.
Was?
Ja.
Chiara,
ich liebe Persona 5 Royal.
Hast du platiniert, Chiara?
Nee, aber ich frag mich halt, wie kam denn plötzlich dieser Wandel von, boah, ich hab keinen Bock zu...
Pass auf, ich hab nämlich das Gefühl, dass sie super viel rausgeschnitten haben. Dass sie, ich hatte, also für mich, dass einer da, wir machen's anders. Ich hatte richtig viele Probleme mit dem Spiel, die in Persona 5 Royal behoben wurden. Welche Probleme das sind? Das erzählen wir nach der Werbung.
What?
Ja. So, es ist nämlich wie folgt. In Persona 5 hatte ich das Problem, dass das viel zu viel war. Dass das gerade am Anfang, dass du so viele Filler hattest. Kennst du das in einem Film oder in der Serie, wo du halt wirklich, gerade bei Animes, dass du nach Filler-Guide gehst und dir die ganzen Filler-Episoden nicht mehr anschaust. Genauso hatte ich das Gefühl mit Persona 5. Ich hatte einfach keinen Bock, ständig mir irgendwelche redundanten Dialoge mir anzuschauen oder anzuhören. Und in Persona 5 Royal haben sie nicht nur diese ganzen Filler rausgenommen, sondern auch so viel geilen, interessanten Kram hinzugepackt. Die Dungeons zum Beispiel. Du hast jetzt einen Enterhaken, was sich auf dem Papier ziemlich langweilig anhört. Aber du kannst jetzt mit diesem Enterhaken neue Bereiche entdecken. Die haben die Dungeons leicht umgeformt. Du hast neue Bosskämpfe. Du hast ein komplettes neues Semester. Du hast neue Charaktere. Und das alles in so einem geil, also das Spiel an sich war ja geil und gut. Und der ganze Style war der Hammer und die Musik sowieso. Aber jetzt haben sie dieses ganze Fett rausgenommen und nur noch dir das Filet präsentiert mit Royal. Und deswegen finde ich das, es ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man muss dazu sagen, dass die Trophäen in Persona 5 Royal nicht ansatzweise so schwer sind wie in normal Persona 5. Dass wenn du dir so ein bisschen dir die Trophies anschaust und ein bisschen aufmerksam bist, kannst du das mit einem Story-Durchlauf alles machen. Mhm. Von daher, also ich kann, also jeder, der Persona 5 interessant fand und es noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall Royal spielen. Weil das ist auf so vielen Ebenen geiler und besser. Das ist der Wahnsinn. Und es hat eben halt auch diese leichte Pokémon-Mechanik, rundenbasierte Kämpfe. Du sammelst Viecher, die haben Schwächen und Stärken. Und ich finde die Analogie von dir, Chiara, gar nicht mal so schlecht. Vielleicht bin ich mittlerweile für Pokémon zu erwachsen. Aber Persona ist der fucking Shit. Und wenn ihr das nicht gespielt habt, die drei Leute da draußen, dann solltet ihr das unbedingt nachholen.
Gibt es die obligatorische Strandepisode?
Oder?
Gibt es die obligatorische Strandepisode?
Ja, klar.
Natürlich. Okay,
verkauft. Aber wir tun die Leute leid, weil es gibt ja so viele Leute, die Persona 5 gespielt haben. und einfach nicht wirklich vorankommen, weil das sich ein bisschen zieht, wenn man da nicht dran gewöhnt ist.
Ja, das war ich zum Beispiel.
Ja, genau. Und dann kommt da so eine 5 Royal raus und denkst dir, nee, jetzt habe ich 50 Stunden gespielt und jetzt kommt eine bessere Version. Soll ich jetzt zu Ende spielen? Soll ich lieber aufhören und die andere spielen? Das ist bestimmt so ein schlimmer Gewissensbiss, was soll man machen?
Wie viele Stunden hast du jetzt gebraucht?
Boah, ist echt lang.
Viel mehr als jetzt?
Nein, nein, ich habe 120 Stunden gebraucht.
Jesus.
Aber, pass auf, das Hauptspiel ist genauso lang. Und, also, wenn du das vergleichst, das Hauptspiel ist genauso lang wie die Erweiterung mit den ganzen Neuerungen. Also mit dem letzten Semester und so weiter. Also es bedeutet, also allein auf dem Papier müssen sie so viele Sachen rausgeschnitten haben und das halt ersetzt haben mit geilen, neuen, interessanten Kram. Und ich muss sagen, diese 120 Stunden, die haben sich echt nicht wie so ein Drag angefühlt. Also ich habe nie gedacht, oh Gott, okay, jetzt kommt mal in die Pötte. Sondern ich habe 3/4 des Spiels kannte ich schon. Und trotzdem hatte ich Bock, weiterzuzocken und immer wieder weiterzumachen, weil sie schon relativ früh halt dir neue Ansätze geben und neue Sachen. Ich fand das sehr beeindruckend. Es ist richtig dumm, dass wir darüber reden, weil das ein mega alter Titel ist. Aber
ist dieses Jahr erschienen.
Ich wollte es auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ich fand es echt, ich finde es so beeindruckend, wie sie es geschafft haben mit der Limited Edition oder wie nennt man es? Mit der Legendary Edition oder mit der Game of the Year Edition, wie sie es meistens nennen, ist halt auch, muss dazu sagen, kostet 60 Euro, was ich persönlich,
das ist zu viel,
schon fast zu viel finde. 40 Euro hätten es getan, weil das Hauptspiel, also mehr als 3/4 würde ich sagen, ist ja im Hauptspiel vorhanden gewesen. Ich habe es ein bisschen günstiger bekommen, als es im Sale gab. Da habe ich mal zugeschlagen, weil ich da unbedingt Bock drauf hatte und von daher, ich habe es nicht bereut. Ich fand es echt cool und ja, mal schauen. So ist es. Also eine 5 Royal.
Ist auch so Feuer und Flamme für Zelda?
Hyrule Warriors, Age of Calamity, ja, das stimmt. Das habe ich auch durchgespielt.
Oho, aber erzähl mir lieber mehr von der Demo.
Habt ihr die Demo nicht gespielt, ihr beiden?
Nee.
Ich habe eher die Control-Demo mir angeschaut, als ich gesehen habe, dass bei der Nintendo Direct gesagt wurde, oh, Control kommt jetzt auch raus. Und zwar hier die Cloud Edition. Ich dachte so, okay, das will ich mir mal genauer anschauen, wie Cloud Gaming auf der Switch funktioniert.
Gar nicht mal so schlecht, ne?
Ja, das war ziemlich gut.
Also man kann das, nur noch mal ganz kurz, um Kontext zu geben, man kann Control jetzt auch auf der Switch spielen, über die Cloud aber, also so ähnlich wie Stadia oder xCloud. Ist aber ein anderer Service. Man hat den Performance-Modus und den Grafik-Modus. Ich habe den Performance-Modus ausgewählt. Das sieht halt nicht so mega abgefahren aus, aber es läuft halt flüssig. Und Fact, es läuft flüssig. Es läuft echt gut. Es ist, glaube ich, so mit das beste Cloud, die beste Cloud-Erfahrung, die ich bisher hatte. Und auf der Switch Control zu spielen, das war echt gar nicht mal so doof.
Das war witzig, ja.
Ich fand das.
Also 10 Minuten könnt ihr es jetzt online mal ausprobieren, das ist die Demo, so lange geht die Demo, aber. Ja. Aber erzähl mal mehr zu Zelda, das
genau,
ist
ja unser Hauptthema. So viel dazu. Im gleichen Zug wurde auch die Demo zu Hyrule Warriors Age of Calamity veröffentlicht. Und für die Leute, die das nicht kennen, das ist ein Musou-Spiel im Zelda-Universum. Das bedeutet, dass ihr als Protagonist ganz viele Gegner gleichzeitig bekämpft. Das ist ein Action-Spiel. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so ein Hack'n'Slash à la Devil May Cry oder God of War. Und hier gibt es keine Open World oder keine Rätsel oder so, sondern wirklich nur auf die Fresse und das im Zelda-Universum.
Moment, du vergleichst es nicht mit dem offensichtlichsten von allen? Und vergleichst es mit Devil May Cry?
Was ist das offensichtlichste von allen?
Dynasty Warrior?
Ja, aber kennt das wirklich jeder?
Ja, okay.
Ja, das kennt sogar ich.
One Piece Pirate Warrior, alle Warrior-Spiele.
Ja, das Ding ist, ich fand diese Spiele immer zu langweilig, als dass ich sie irgendwie angefasst habe. Deswegen sind sie vielleicht nicht als erstes aufgeploppt. Aber natürlich hast du recht, das ist so der naheliegendste Vergleich. Ich fand es interessant natürlich, weil es halt Zelda ist und ich einfach Bock hatte, wieder in diese Welt von Breath of the Wild einzutauchen. Muss aber sagen, dass ich, also das, was ich spielen konnte, das war an sich schon ganz cool. Ich bin aber unheimlich enttäuscht, was so die Performance angeht, weil das stellenweise so schlecht läuft, dass du Standbilder hast.
So
also krass. Ich hatte Kämpfe mit so, keine Ahnung, 100, 200 Gegner gleichzeitig gehabt und da hatte ich halt wirklich Stottern. Also es waren 5 bis 10 Frames, die man stellenweise auf dem Bildschirm hatte. Und da musste ich sagen, ui, das war echt, es war ein bumpy ride. Das war nicht so flüssig, wie ich es mir erhofft hatte. Ich wusste, dass auf der Switch, dass das nicht so geil laufen wird, aber dass das stellenweise so mies lief, dass ja, das hat mich dann tatsächlich dann doch am Ende überrascht. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich irgendwann daran gewöhnt habe, dass das nicht ganz so schlimm war gegen Ende. Aber trotzdem muss ich sagen, ich glaube, das ist das schlecht laufendste Spiel, das von Nintendo selber gepublished wurde. Und das muss man sich natürlich dann vor Augen führen. Also das ist für mich auch so das beste Indiz dafür. Ey, man braucht, es wäre schon geil, wenn eine neue, potentere Switch einfach auf den Markt kommen würde.
Ich wollte gerade fragen, meint ihr, die sind langsam an ihre Grenzen gestoßen? Also weil es heißt ja, es wird wahrscheinlich eine Switch kommen mit ein bisschen mehr Leistung. Hm.
Ja, also wie lange redet man schon darüber, dass das kommen wird? Wahrscheinlich wird die auch irgendwann kommen. Und da werden solche Sachen echt von profitieren. Man muss auch dazu sagen, das ist halt so ein etwas anderes Spiel. Es verlangt halt viel mehr. Du hast super viele, also ich habe stellenweise am Ende hatte ich Kämpfe, wo ich am Ende über 10.000 Gegner gekillt habe. Und dementsprechend halt auch waren auch viele auf dem Bildschirm und so hast du einfach gemerkt, okay, die Switch kann das überhaupt nicht handeln. Sowas wie ein normales Zelda oder so ein normales Mario, wo nicht viel los ist und wo die Entwickler wissen, okay, da können wir ein bisschen was rausholen aus der Konsole. Da fällt es halt nicht so auf. Aber je länger die Konsolengeneration läuft, je neuer die Konsolen werden, je frischer die Spiele, die erscheinen, desto offensichtlicher wird es, okay, so langsam aber sicher merkt man, so auf Nintendo-Seite, da muss man wieder ein bisschen nachziehen, um mit dem Rest aufzuholen. Aber ja, in Sicht des Spiels, ich muss sagen, ich bin kein großer Dynasty Warriors-Fan oder Musou-Fan, muss aber sagen, ich hatte echt hier und da Spaß. Also es war eine gute Zeit. Vor allem hast du auch verschiedene neue Charaktere, die dazukommen, über die ich leider noch nicht sprechen kann. Man weiß, dass man Link steuern kann. Zelda, Impa und die vier Recken, die man in Breath of the Wild kennengelernt hat. Und dazu kommen noch diverse andere Charaktere, die man spielen kann. Und das fand ich ganz geil, dass jeder Charakter sich unterschiedlich gespielt hat und jeder Charakter auf seine eigene Art und Weise Spaß gemacht hat. Also offensichtlich, du fängst mit Link an und dann merkst du, okay, du hast hier deine Moves und die sind ganz geil und dann wechselst du so aus Neugierde zu Impa und du denkst, okay, fuck, du spielst jetzt hier einen fucking Ninja. Und dann wechselst du zu den Recken und dann hat jeder, also sie haben sich echt Mühe gegeben, die Charaktere der Personen im Kampfstil zu übertragen. Und das fand ich echt cool, das hat mega Spaß gemacht. Aber man muss auch dazu sagen, das macht man über eine bestimmte Spieldauer, die echt nicht kurz ist, finde ich. Kann leider auch nicht die genaue Dauer erzählen, kann ich nächste Woche. Aber irgendwann nutzt es sich halt auch ab. Du machst halt nichts anderes als kämpfen. Nur fucking kämpfen, kämpfen, kämpfen. Du hast bei Persona Scramble, Persona 5 Scramble, das soll auch wieder ein Ableger sein im Persona-Universum, das auch ein Musou-Spiel ist. Und da fand ich es ganz geil, dass du natürlich auch diese großen, fetten Kämpfe hast, aber auch dieses Persona-eske, wo du deinen geregelten Ablauf hast, wo du halt dein Viertel hast, da läufst du halt rum und so. Und das finde ich ganz cool, dass du da deine Abwechslung hast. Hier ist das halt überhaupt nicht so. Du hast keine Rätsel, du hast immer mal wieder Zwischensequenzen. That's it. Du hast nichts zum Erkunden, du hast nichts, wie gesagt, du hast keine Rätsel, du hast keine anderen Spielmechaniken, du hast wirklich einfach nur immer kämpfen und dann ist halt irgendwann so die Abwechslung verloren gegangen. Und muss man dann abwägen, ob man halt wirklich durchgehend darauf Bock hat. Ist ein 60-Euro-Spiel, also echt nicht günstig. Also man muss Lust auf diese Kämpfe haben, weil sonst ist es nichts anderes. Was die Story angeht, gab es auch hier echt viel Kritik, die ich nachvollziehen kann, denn es ist auch kein Spoiler, das ist, glaube ich, so die erste Szene, die man in der Demo spielt. Die Story, die man in Hyrule Warriors spielt, ist eine Timeline-Geschichte. Also das ist nicht die Welt, die du in Breath of the Wild spielst, sondern das ist die Vergangenheit, die du spielst.
Das sieht man ja auch schon im Trailer eigentlich.
Ja, und ich fand das richtig lame. Ich fand das.
Die werden ja keine Fortsetzung jetzt machen.
Naja, aber ich fand also zumindest, dass du halt so einen richtigen Vorgänger machst, der halt auch wirklich, also dass sie halt konsequent versuchen, so eine kohärente Story zu erzählen. Aber sie sind halt den einfachen Weg gegangen und haben einfach sie sind in der Zeit zurückgereist und haben halt ihre eigene Timeline geschrieben. Und dann hast du wieder, ja, dann hast du diese Diskussion, ey, das ist die Child-Timeline, dann hast du hier die Future-Timeline. Das ist mir persönlich einfach too much. Und das fand ich persönlich einfach ein bisschen schade. Aber,
Ja. Die Spiele eigentlich mit irgendwas, mit irgendwelchem Grind involviert oder ist man immer richtig OP, damit man sich krass fühlt für 30, 50 Stunden?
Nee, man muss, also da hast du auch ein Grind-System, du hast auch ein Level-System, du levelst deine Charaktere auf, du kannst verschiedene Materialien sammeln, also du hast nahezu alles, was du in Breath of the Wild hattest, also den ganzen Loot, den du da sammelst, hast du auch in Hyrule Warriors und hier nutzt du den dafür, um deine Charaktere aufzupimpen, du kannst neue Kombos freischalten, du kannst mehr Herzen, also mehr Lebenspunkte freischalten, neue Spezialtechniken kannst du freischalten, also du hast halt echt viel, es ist im Grunde einfach nur Looten und Level. Wirklich auf das Einfachste runtergebrochen.
Also für die Trant-Gruppe.
Ja, es ist halt wirklich, es ist halt Monster Hunter, nur ohne Erforschen oder sonstiges. Wirklich nur das reine, du haust Monstern auf die Fresse und levelst dich auf. Das war's. So, und dann hast du noch ein bisschen Zelda-Story. Aber wie gesagt, die fand ich persönlich, das, was ich gesehen habe, fand ich, also gerade in Kapitel 1 und 2, fand ich okay, ist aber jetzt auch nicht weltbewegend. Also wenn man jetzt richtiger Zelda-Fan ist, kann man sich das durchaus geben, aber wenn man jetzt Interesse an Zelda hat und einfach Bock hat, wieder sich in diese Welt einzutauchen, sollte man sich das vielleicht zweimal überlegen. So, jetzt wollten wir uns eigentlich Demon's Souls anschauen.
Das kommt anstelle von Cyberpunk jetzt.
Ja.
Zelda.
Ja. Yeah.
Oder zeitgleich mit eigentlich Cyberpunk.
So, ganz kurz nochmal, PS5, hast du dir vorbestellt?
Ja, ich habe am Freitag auch die Nachricht bekommen, wie alle anderen auch, dass eventuell bei Mediamarkt Saturn Lieferschwierigkeiten Engpässe sind.
Wie ist es bei dir, Chiara? Hast du die PS5 vorbestellt?
Ich habe die Digital vorbestellt, genau zu der Minute, wo sie zur Verfügung stand. Aber ich habe die Mail auch bekommen.
Also ihr werdet beide wahrscheinlich nicht die Konsole zum Launchtag bekommen.
Ich gehe davon aus, dass die Mail jeder bekommen hat. Ich ja, habe noch
Ich glaube, jeder hat sie bekommen.
Okay, dann lass uns mal ganz kurz in dieses Material reinschauen, das am Wochenende veröffentlicht wurde.
Also was mir als erstes auffällt, du hast endlich hübsche Gesichter für ein Soul-Spiel. Normalerweise ist es immer so, die hässlichsten Menschen der Welt und trägst dann immer einen Helm. Aber ich glaube, jetzt hast du die schönsten Menschen der Welt und wirst trotzdem Helm tragen.
Habt ihr eigentlich Demon's Souls gespielt?
Nee, ich habe Demon's Souls nicht gespielt, deswegen ist es für mich jetzt sehr, sehr interessant.
Und du, Chiara?
Ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe nur Dark Souls 1 gespielt und Sekiro.
Ah, okay, das ist ja richtig interessant. Ich habe Demon's Souls gespielt. Deswegen habe ich mir jetzt auch keine PS5 vorbestellt, weil das quasi mein einziger Kaufgrund gewesen wäre. Aber ich habe das Hauptspiel gespielt und das reizt mich dann nicht so sehr, dass ich 500 € bezahle. Werde ich aber auf jeden Fall irgendwann nachholen. Werdet ihr Demon's Souls direkt zum Start spielen, wenn ihr die Konsole bekommt?
Ich denke schon, aber ich glaube, Spider-Man wird für mich ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Ich habe mehr Bock auf Miles Morales.
ich habe richtig Bock drauf. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir die PlayStation geholt habe. Man weiß ja noch nicht, ob es für den PC erscheint, mit diesen komischen Fehlern, die ich eingebaut habe. Ja, aber ja, auf jeden Fall ist es schon mal cool, dass man seinen Charakter so krass bearbeiten kann. Aber ganz ehrlich, zum Schluss wird wahrscheinlich auch hier Fashion Souls einfach gespielt. Man sieht irgendwas drüber, ob Sachen cool aus und man sieht das Gesicht eh nicht.
Das ist höchstwahrscheinlich der Fall. Also so wie ich Demon's Souls gespielt habe und mit den, also auch die ganzen Ausrüstungen in Dark Souls und so.
In jedem Spiel, bis auf Bloodborne, glaube ich, hast du das Gesicht deines Charakters nie gesehen.
In Bloodborne habe ich aber tatsächlich Fashion-Born betrieben.
Aber bei Bloodborne hast du ja immer diese viktorianische Kleidung gehabt, da hast du eher so einen Hut gehabt, anstatt jetzt so einen Helm, der irgendwie alles verdeckt.
Ja, weil selbst da hast du ja das Gesicht nahezu nie gesehen.
Ja.
Was man hier sieht, das ist quasi der komplette Anfang, den sie zeigen. Und dann haben sie hier noch mal ganz kurz erzählt, ich habe es mir vorhin ein bisschen angeguckt. Das fand ich ganz interessant, dass sie die ganzen Animationen, die ihr hier seht, basiert auf altem Code. Also die haben das halt wirklich alles übernommen und das einfach in ein hübscheres Korsett gepackt, was ich ziemlich geil finde, weil das halt wirklich richtig so true to the original ist. Bin gespannt, ob sich das gameplay-mäßig heute noch hält, weil ich das, keine Ahnung, wann habe ich das zuletzt, vor 4, 5 Jahren habe ich das gespielt, aber selbst da fand ich das noch geil. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das noch ganz gut funktionieren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die anderen Gebiete ausschauen, wobei sie das, glaube ich, gezeigt haben, weil ich bin echt gespannt, wie dieser Tower auf Latria ausschaut, den kennt ihr nicht, aber das ist einer der bedrückendsten Areas, die es im Spiel gibt. Und da habe ich in der PS3-Fassung, habe ich stellenweise richtig Ängste bekommen und konnte das nicht weiterspielen nachts und musste warten, bis es wieder Tag wird. Aber ich glaube, dass das hier sogar irgendwann gezeigt wird. Und darauf freue ich mich dann persönlich, auch wenn ich das schon gespielt habe, das, also den Tower of Latria nochmal in hübsch zu sehen und vielleicht noch ein bisschen gruseliger, das wäre ganz geil. Da freue ich mich richtig drauf. Aber im Grunde, es ist halt ein neues Soulspiel, ne? Ein neues altes Soulspiel für die neue Konsole. Du siehst auch das erste Mal das HUD, sehe ich.
Aber es sieht einfach alles wesentlich schöner aus. Ich habe hier Dark Souls 1 heute, also nicht heute, sondern dieses Jahr erst nachgeholt. Und klar, das kann man noch spielen und so, aber das ist halt echt nochmal eine andere Hausnummer.
Ich habe
extra gewartet mit Dark Souls 2, weil ich dachte, nö, Demon's Souls kommt, ich spiele erst das, bevor ich dann chronologisch weitergehe.
Ist Demon's Souls dein Lieblings-Souls-Teil?
Demon's Souls gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingen. Also vor Demon's Souls ist halt echt nur noch Bloodborne und vielleicht Sekiro. Aber für mich ist Demon's Souls besser als jeder Dark Souls-Teil. Aber das, keine Ahnung, vielleicht hat das auch nostalgische Gründe, weil es hat nicht so eine immersive Spielwelt wie in Dark Souls 1 zum Beispiel. Aber ich fand das halt so geil, dass du so diese vier Welten hast und du irgendwann nicht mehr weitergekommen bist. Du musstest halt in Welt 2 weitermachen. Und wenn du irgendwann genügend Erfahrung gesammelt hast, konntest du in Welt 1 wieder zurückgehen und da hat sich dann die Welt verändert. Auch diese World Tendency, die sie hier wieder versuchen einzubauen, das Konzept an sich fand ich schon ganz geil. Und hier, das ist für mich einfach so der dreckigste Teil einfach. Da hatte ich persönlich so am meisten Unbehagen beim Spielen. Und das habe ich heutzutage nur noch relativ wenig. Deswegen, ich finde das schon geil. Also ich freue mich, wenn ich das irgendwann mal nachholen werde auf der PS5. Jetzt zum Start brauche ich es nicht, aber ich freue mich umso mehr für die Leute, die das noch nie gespielt haben und halt das erste Mal damit in Berührung kommen. Ich glaube, das könnte auch heute noch ganz interessant werden. Guck mal, hier ist der Fire Lurker. Den habe ich damals im First Try gelegt und ich war so stolz.
Der Flame Lurker.
Flame Lurker, danke. Die Area kenne ich zum Beispiel auch noch gar nicht, also nicht in der neuen Fassung. Kannst du mal ein bisschen vorspulen? Ist der Tor auf Latria da irgendwo?
Nee, ich spule mal vor.
Was würdest du sagen? Findest du Demon's Souls schwer oder sagst du, naja, wenn man ein paar Teile vorgespielt hat, ist das eigentlich recht easy?
Naja, da ist er! Das ist er tatsächlich! Hier sind auch irgendwo diese Cthulhu-artigen Viecher. Ja, da ist er.
Oh Gott, das
ist bei
Bloodborne voll erschrocken.
Ey, die Musik, die ganze Atmosphäre in dieser Welt ist so geil. Hammer. Richtig schön, dass sie auch diesen Grünstich da wieder mit reingenommen haben. Chiara, auf deine Frage zurückzukommen, ich find's nicht so mega schwer. Also natürlich muss man vorsichtig sein, aber das ist so ähnlich, ich würd's so ähnlich einstufen wie Dark Souls 1 bis 3. Dass du dich da, wenn du dich da so ein bisschen reinfuchst, dass du, wenn du vorsichtig bist, dann kommst du eigentlich relativ gut durch. Also ich hatte nie eine richtig krasse Blockade, muss ich sagen.
Mhm.
Deswegen, aber es ist natürlich unfassbar unfair hier und da, fand ich. Also du hast, wenn du nicht aufpasst, bekommst du halt so eine dicke Felskugel aus dem Nichts und zerstört dich einfach und da sind halt 30 Minuten Progress weg. Also das hast du mal hier und da, aber ansonsten fand ich das an sich nicht so schlimm. Aber das soll es zu Demon's Souls gewesen sein und mit dem Game Talk. Keine so vielen Neuigkeiten, aber wir sind kurz vor einer neuen Konsolengeneration. Die neuen fetten Spiele, die werden jetzt die nächsten Woche kommen. Und da werden wir hier wieder natürlich für euch dabei sein. Ihr seid hoffentlich auch für uns da. Und kommentiert, liked und guckt in den Rocket Beans Supporters Club. Das würde uns persönlich sehr freuen. Jetzt geht's weiter mit GeoGuessr. Viel Spaß hier auf Rocket Beans TV. Ciao.